Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Sina Fröndrich. Schön, dass Sie zuhören. Frauen in Vorständen, das ist noch immer nicht die Regel. Die Quoten sind teils sehr niedrig. Und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat jetzt nochmal nachgezählt und kommt zu dem Schluss, vor allem Banken hinken hinterher. Das ist ein Thema bis 14 Uhr. Und die Grundrente soll ab kommendem Jahr gezahlt werden. Doch es gibt erhebliche Zweifel am Zeitplan. Eigentlich sollen die Autos sauberer werden nach einem Software-Update. Bei Mercedes etwa. Das Update soll eine Abschalteinrichtung beseitigen. Doch nun zeigt sich bei Messungen, der Stickoxidausstoß sinkt nicht, er steigt. Das berichten mehrere Medien heute. Steht Daimler da womöglich neuer Ärger ins Haus? Klar ist, der Dieselbetrug ist noch nicht abgehakt. Und Daimler erklärte nun, der Dieselskandal koste das Unternehmen weitere Milliarden Euro. Mischa Erhardt weiß mehr.
1,1 bis 1,5 Milliarden Euro wird Daimler wegen der Folgen des Dieselskandals noch einmal zurückstellen. Schon im vergangenen Jahr hat der Konzern für die laufenden behördlichen und gerichtlichen Verfahren 1,6 Milliarden Euro auf die hohe Kante legen müssen. Damit wird der operative Gewinn in diesem Jahr voraussichtlich zwischen 4 und 4,5 Milliarden Euro liegen und sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert haben.
Das war jetzt sicherlich in dem Quartal nicht erwartet, dass jetzt nochmal für den Dieselskandal und möglicherweise auch andere Rechtsstreitigkeiten Rückstellungen gebildet werden,
sagt Branchenanalyst Tim Schuld von der Wertpapierhandelsbank Pareto. Nötig sind diese Rückstellungen offenbar, weil in Ländern wie den USA hohe Straf- oder Vergleichszahlungen drohen, wenn Konzerne manipulieren und betrügen.
Und die Frage, die man sich jetzt stellt, ist das Thema vielleicht damit dann erledigt? Dann kann man das sogar positiv sehen, weil man dann eben das Damoklesschwert dieser Strafen vom Tisch hätte. Es kann aber natürlich auch sein, dass es noch weitere Strafen sind aus Ländern, die man jetzt vielleicht gar nicht so auf der Agenda hatte. Also von daher, das bleibt noch so ein bisschen offen, wie man das bewerten muss.
Denn genauere Erklärungen wird Daimler vermutlich am 11. Februar zur Vorlage der endgültigen Zahlen und seiner Bilanz liefern. Es ist das dritte Mal seit Antritt des neuen Daimler-Chefs Ola Källenius, dass Daimler seine Gewinnerwartungen zusammenstreichen muss. Der Konzern befindet sich in einer Krise. Im November hatte Källenius angekündigt, bis 2022 die Personalkosten um 1,4 Milliarden Euro senken zu wollen. Dem Sparprogramm werden weltweit 10.000 Stellen zum Opfer fallen. Gleichzeitig müssen Autobauer wie Daimler auf neue Antriebstechniken umstellen und sich technologisch auch in anderen Feldern wie dem automatischen Fahren für die Zukunft fit machen.
Ja, Daimler hat sicherlich in den letzten Jahren den Rückstand, den man bei der Elektromobilität natürlich gegenüber dem großen Konkurrenten Tesla, aber auch gegenüber den heimischen Konkurrenten ein bisschen aufgeholt. Nichtsdestotrotz stehen sie immer noch ganz am Anfang dieser Entwicklung. Und dieses Jahr werden wir so ein bisschen den Lackmustest sehen. Denn dieses Jahr haben wir das erste Jahr, wo tatsächlich Strafen drohen, wenn man seine CO2-Ziele nicht einhält.
Meint Tim Schuld. Problematisch ist auch, dass Daimler der Dieselskandal immer wieder einholt. So berichtet das ZDF-Magazin Frontal 21, dass manche der betroffenen Mercedes-Fahrzeuge nach Software-Updates im Straßenverkehr nicht weniger Stickoxide ausstoßen, sondern in manchen Fällen sogar mehr.
Alles, was da an Störfeuer reinkommt bei diesen großen Herausforderungen, ist natürlich schädlich. Rechtlich muss man sehen, dass bislang die Autoindustrie das, was ihr von der Politik vorgegeben wurde, erfüllt wurde. Andererseits, wenn diese Grenzwerte in der Praxis von Instituten als nicht realistisch eingeschätzt werden, dann bleibt das Thema auf der Agenda und ist damit auch schädlich für das Image, zumindest der Dieselfahrzeuge, die im Bestand unterwegs sind.
Sagt Erik Heimann, Autobranchenexperte bei der Deutschen Bank. Dem Stuttgarter Autobauer stehen also offenbar weiter unruhige Zeiten bevor.
Daimler muss erneut eine Milliardensumme zurückstellen wegen des Dieselbetrugs. Es gibt eine Ergebniswarnung und das nehmen wir jetzt mit in den Frankfurter Börsensaal zu unserem Reporter dort, zu Jan Plate. Herr Plate, wie sehr drückt das denn den Kurs?
Ja, der Daimler-Konzern und das Dieselthema, lange hieß es ja bei uns nicht. Dann wurde vor Risiken gewarnt und dann wurde mal Geld zurückgestellt. Ja, und jetzt kostet es und das Ganze schlägt eben Wellen. Der neue Chef Ola Källenius hat mittlerweile zum dritten Mal Zahlen korrigiert nach unten. Ja, und die Daimler-Aktie heute mit einem Minus von 1,5%. Und dann ja eben auch noch der amerikanische Präsident Donald Trump, der zwar der EU ein Gesprächsangebot gemacht hat, aber auch wieder mit Strafzöllen für Autos dann gedroht hat. Die Anteilsscheine von Volkswagen, die geben rund 0,5% nach, während Papiere von BMW sich sogar ganz gut schlagen und kaum verändert notieren.
Also VW und Daimler im Minus, der DAX als Ganzes allerdings heute mit einem neuen Rekordstand direkt nach Handelsstart. Heute Morgen hat er das erreicht. Da wurde ja jetzt schon ein paar Tage lang drauf gewartet.
Ja, es wurde gewartet und gefiebert, gleich heute Morgen dann eben das Allzeithoch jetzt bei 13.640 Punkten. Jetzt sind ein paar Gewinne wieder zusammengeschmolzen. Der DAX kämpft so um die Marke von 13.600 Punkten. Im Moment mit einem kleinen Plus von 0,25% bei 13.580 Punkten. Und bei all dem wollen wir jetzt nachfragen mit unserem Börsengespräch mit Christian Kahler. Er ist der Chefanlagestratege bei der DZ Bank. Der DAX mit Allzeithoch, auch wenn ihr das Coronavirus und die neue Lungenkrankheit Schlagzeilen machen. Wie sehr macht das Coronavirus Anlegern der Börse Sorgen?
Bisher ist eigentlich nicht zu sehen, dass jetzt die Anleger da in große Sorge verfallen. Und ohne ein Fachmann für dieses Thema zu sein, habe ich schon das Gefühl, dass jetzt die letzten 16, 17 Jahre der SARS-Virus, das war ja 2003, dass sich die Pandemiepläne wahrscheinlich da weltweit auch nochmal verbessert haben. Und man hat einfach wertvolle Werkzeuge, wahrscheinlich auch Ortung über Smartphones oder Suchalgorithmen und Arztbesuche, wo man das wahrscheinlich viel, viel besser verfolgen kann als früher. Und ich glaube, das spricht dafür, dass es vielleicht nicht so schlimm wird.
Kommen wir auf einen wichtigen anderen Faktor an der Börse, den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Gestern mit seiner Rede in Davos, da hat er sich mal wieder gefeiert und gesagt, wie toll in den USA alles ist. Die Vorgaben aus den USA sind immer wichtig. Ist es für die USA und die Wirtschaft dort wirklich so toll bestellt, wie Trump es darstellt?
Die amerikanische Wirtschaft läuft eigentlich schon ganz gut, das muss man so sagen. Wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit, die ist quasi auf dem Rekordtief, also so tief wie seit über 50 Jahren nicht mehr. Wir sehen, dass die Löhne angestiegen sind. Wir sehen, dass die Zinsen sehr, sehr niedrig sind. Und wir haben eben auch gesehen, dass Herr Trump natürlich die Steuern für die Unternehmer gesenkt hat 2018. Und das sorgt natürlich dafür, dass eben der Binnenkonsum, der in Amerika eben die steigende oder die tragende Komponente ist, mit über 70-75% des Bruttoinlandsproduktes rund, das läuft sehr, sehr gut. Und von daher ist die Wirtschaft stabil. Und wir haben zwei Themen, die wir in Europa nicht kennen, die in Amerika aber sehr gut laufen. Das ist eben der Technologiebereich, sprich alles, was wir auf dem Smartphone haben, Apple, Facebook, Google und Co. Und wir haben Banken, denen es sehr, sehr gut geht. Und das treibt die US-Wirtschaft eigentlich ganz gut voran.
Ja, und dann kommen wir nochmal auf das andere Thema, das mit Trump zusammenhängt, die Autos. Donald Trump hat der EU Gespräche angeboten, aber dann andererseits auch wieder Autostrafzölle angedroht. Also müssen sich die Autobauer und da die Anleger Sorgen machen?
Ja, das war schon eine leichte Verschärfung seiner Kommunikationslinie, weil eigentlich aus unserer Sicht das Thema eigentlich durchsauen dürfte bis zur Wahl. Ist ja jetzt nicht mehr so lange hin, bis der Wahlkampf dann wirklich in die Vollen geht. Und da fehlt auch so ein bisschen Zeit, da quer zu schießen. Aber man muss sich ganz klar auch vor Augen halten, wenn er gegen Europa schießt, Automobilhersteller, dann spricht er natürlich über Deutschland, weil da natürlich die höchsten Exportquoten zu sehen sind. Aber an sich sollte man auch hier das Thema nicht übertreiben. Es ist so, dass die deutschen Automobilhersteller rund 800.000 Autos aktuell herstellen, direkt in den USA, sprich vor Ort produzieren. Und das wären dann eben wahrscheinlich ein Teil der Produktion, der nicht von Zöllen betroffen ist. Und Ähnliches gilt auch eben auch für die Automobilzulieferer, die auch oft in Amerika aktiv sind.
Trotz sozusagen der Autobauer, der DAX ein neues Allzeithoch zusammengefasst oder wie Sie es im Moment sehen, warum hat der DAX im Moment ein Allzeithoch erreicht?
Ja, ich möchte jetzt nicht den Erfolgsgaranten im DAX, also hier zu nennen, sicherlich SAP, Allianz, Adidas oder Siemens nicht so nahe treten. Es liegt eben vieles daran, dass der DAX eben ein sogenannter Englisch Total Return Index ist. Das heißt, Dividenden, die von den Unternehmen ausgeschüttet werden, die werden eben vom Indexbetreiber sofort wieder angelegt. Und dementsprechend läuft dieser Index besser als zum Beispiel ein Eurostoxx 50 oder andere Indizes. An sich ist die Gewinnentwicklung in Deutschland sehr mau, wenn man sich die DAX-Unternehmen anschaut. Wir sehen sogar seit 3 Jahren ungefähr rückläufige Gewinne, weil eben unternehmensspezifische Probleme, ThyssenKrupp, Deutsche Bank, ich denke, das kennt jeder, da läuft es nicht so gut und das zieht eben auch die Indexgewinne ein Stück weit nach unten.
Der Ausblick, ein Versuch, stehen da vielleicht sogar die 14.000 jetzt für den DAX dann in diesem Jahr noch an oder wie könnte es weitergehen?
Ja, das ist im Endeffekt, sag mal, ein bisschen auch Glaskugel. Natürlich ist es nicht mehr weit bis 14.000 Punkte. Prozentual gesehen kann das sehr, sehr schnell gehen. Wir glauben jetzt nicht, dass unbedingt dieses Jahr 2020 wirtschaftlich gesehen deutlich besser werden wird als 2019 oder 2018. Wir haben so eine Art Murmeltiermarkt. Das heißt, wir Wenn man jeden Morgen aufwacht, sieht man immer dieselben Themen, Trump, Italien, Brexit. Und das drückt eben schon auf die Investitionsfreude deutscher Unternehmen. Und dementsprechend geht es am Aktienmarkt wahrscheinlich auch jetzt nicht so steil weiter wie im letzten Jahr.
Dankeschön trotzdem für diesen Ausblick und den Besuch hier. Christian Kahler, Chefanlagestratege bei der DZ Bank.
Und Herr Plate, wir schauen jetzt noch auf ein paar Unternehmensnachrichten. Boeing rechnet damit, dass das Modell 737 Max erst ab Sommer wieder fliegen wird.
Ja, und die Boeing-Aktie ja unter Druck. Letztes Jahr schon 13% verloren, während Aktien von Airbus im vergangenen Jahr gut 40% zugelegt haben und damit ja auch unter anderem verantwortlich waren für das MDAX-Rekordhoch. Und auch heute geht es für die Papiere von Airbus weiter nach oben um fast 2%. Hingegen leiden Papiere des Reisekonzerns TUI. TUI muss wegen der nicht einsatzbereiten Boeing-Flugzeuge in seiner Flotte dann teure Ersatzflieger beschaffen. Und die Anteilsscheine von TUI, die verlieren rund 5%.
Und in der Zugbranche deutet sich eine Fusion an. Wer könnte da mit wem?
Es geht um die kanadische Bombardier. Die Medien berichten zufolge über eine Fusion seines Zuggeschäftes mit dem französischen Rivalen Alstom verhandelt. Die drei großen westlichen Zughersteller versuchen ja, die chinesische Konkurrenz ein bisschen zurückzudrängen. Und diese Fusionsgespräche jetzt unter anderem helfen der Alstom-Aktie um rund 2,5% nach oben auf ein 10-Jahres-Hoch.
Dann schauen wir abschließend noch auf den Kurs des Euro.
Der Euro geht ein bisschen nach unten auf 1,1085 $. Und auch wenn der deutsche Aktienindex DAX heute ein neues Allzeithoch erreicht hat, die deutschen Staatsanleihen sind weiter gefragt. Die durchschnittliche Rendite weiter ins Minus bei -0,28%. Und der Goldpreis kann etwas zulegen um rund $2. Der Goldpreis bei $1,556.
Und das war Jan Plate mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Das Fernsehgucken hat sich verändert. Statt linear schauen inzwischen viele on demand, klicken sich durch Mediatheken oder nutzen Streamingdienste. Marktführer bei Streamingdiensten ist Netflix. Doch der Markt wird enger durch neue Konkurrenz, wie Dorothee Holz berichtet. Aber Netflix ist noch der Platzhirsch und das zeigen auch die Oscar-Nominierungen in diesem Jahr.
Die Fans der Oscar-Verleihung müssen sich noch ein bisschen gedulden. Am 9. Februar soll es soweit sein. Der Streamingdienst Netflix kann schon vorher ein bisschen feiern, denn Netflix führt die Oscar-Nominierungen in diesem Jahr deutlich an, hat selbst Disney abgehängt. Favoriten für die Trophäe sind die Netflix-Produktionen The Irishman und Marriage Story. Der goldene Glanz hat aber nicht ganz auf die Geschäftszahlen abgefärbt. Dabei sehen die Zahlen auf den ersten Blick gut aus. Denn Netflix konnte die Abo-Zahlen im Schlussquartal um fast 9 Millionen steigern. Weil Netflix die Preise angehoben hat, fiel auch der Gewinn deutlich höher aus als erwartet. Netflix hat in den Monaten zwischen Oktober und Dezember $587 Millionen verdient. Trotzdem knickten die Aktien nach Börsenschluss ein. Es gibt nämlich auch Schwächesignale, vor allem auf dem Heimatmarkt. Dort gab es nur einen mageren Kundenzuwachs. Denn in den USA tobt gerade ein Kampf um die Vorherrschaft bei Streamingdiensten. Apple und vor allem Disney wollen Netflix das Wasser abgraben. Disney ist im letzten November in den USA gestartet. In Deutschland soll es ab dem 24. März losgehen, eine Woche früher als gedacht. Disney kann bei seinem Filmangebot aus dem Vollen schöpfen und Apple hat extrem gut gefüllte Kassen, kann Milliarden für neue Filme oder Serien ausgeben. Freuen können sich die Zuschauer. Das Angebot steigt, die Qualität hoffentlich auch. Netflix-Aktionäre müssen aber vielleicht kleinere Brötchen backen.
Dorothee Holz war das. Jennifer Morgan und Martina Merz. Sie sind die bekanntesten Frauen an der Spitze börsennotierter Unternehmen. Und sie sind noch immer die Ausnahme. Für Aufsichtsräte gibt es inzwischen eine Frauenquote, für Vorstände allerdings nicht. Noch nicht. Die SPD könnte da innerhalb der Bundesregierung vielleicht noch aktiv werden. Denn was die Diversität von Vorständen angeht, da ist noch Luft nach oben. Das zeigt auch das neue Managerin-Barometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, das Anja Nils kennt.
In den 200 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland sitzen erstmals knapp über 10% Frauen in den Vorständen und auch in den Aufsichtsräten ist der Frauenanteil weiter gestiegen. Diese Entwicklung sei erfreulich, sagt Katharina Wohlig vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW. Allerdings bewege man sich noch immer auf niedrigem Niveau und von Parität sei man weit entfernt. Besonders wenig Frauen gibt es bei Unternehmen im Finanzsektor.
Es scheint schon so zu sein, dass im Finanzsektor eine besonders männlich geprägte Unternehmenskultur vorherrscht, dass auch vielleicht geschlechterstereotype Vorstellungen dort noch stärker ausgeprägt sind als sonst. Dann sticht der Finanzsektor heraus, weil dort auch, was den Stundenlohn betrifft, über lange Arbeitszeiten und diese Präsenzkultur besonders stark belohnt werden.
Und das schrecke Frauen eher ab als Männer, so Wrohlich. Im neuesten Managerinnenbarometer des DIW erkenne man allerdings, dass die vor 4 Jahren eingeführte verpflichtende 30%-Quote für Frauen in Aufsichtsräten von börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen auch einen positiven Einfluss auf die Zahl der Frauen in den Vorständen habe. Das könnte daran liegen, dass die Frauen in den Aufsichtsräten ihren Einfluss auf die Besetzung der Vorstände stärker geltend machen, sagt Anja Kirsch von der Freien Universität Berlin. Die Aufsichtsräte könnten durchaus die tradierten Anforderungen an eine Vorstandsposition hinterfragen.
Ob denn die Anforderungen, die bisher immer gestellt wurden, dass jemand zum Beispiel im Ausland für das Unternehmen tätig gewesen sein muss oder vielleicht ein Werk geleitet haben muss, ob das denn wirklich Anforderungen sind, die notwendigerweise erfüllt sein müssen oder ob man darüber nochmal nachdenken kann, wenn das Anforderungen sind, die Frauen seltener erfüllen als Männer.
Das Argument vieler Unternehmen, dass einfach keine geeigneten weiblichen Kandidaten zu finden seien, will Anja Kirsch nicht gelten lassen. Die Personalsuche sei lediglich ein bisschen aufwendiger. Manuela Rousseau sitzt seit 1999 im Aufsichtsrat von Beiersdorf als erste Frau überhaupt. Seit es die Quote gibt, ist der Aufsichtsrat dort dann von 3 auf 5 Frauen angewachsen. Das sei ein Zeichen dafür, dass sich etwas bewegt und generell eine positive Entwicklung, erzählt Rousseau auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung.
Die gleichberechtigte Teilhabe spürt man im Raum, in der Art, wie man diskutiert, in der Art, wie Themen eingebracht werden. Und die ganze Situation wird offener, entspannter, transparenter, jeder kann jeden anrufen. Die Bänke, also Bänke sind Arbeitnehmerbank und Anteilseignerbank, die heben sich fast ein bisschen auf. Man kann direkt miteinander reden, das wäre vor 20 Jahren unvorstellbar gewesen.
Nun fordert unter anderem Bundesfamilienministerin Franziska Giffey eine Frauenquote auch für Vorstände. Nach wie vor gibt es viele Unternehmen, bei denen dort gar keine Frau vertreten ist und die sich mit einer selbstgewählten Zielgröße 0 auch nicht um mehr Frauen bemühen. Katharina Wrohlich hält eine Quote in diesem Bereich und den dadurch erzeugten politischen Druck für ein geeignetes Mittel, um die Situation zu ändern. In anderen Ländern, zum Beispiel Frankreich, sei der Frauenanteil in den höchsten Entscheidungsgremien der Unternehmen viel höher.
Es gibt natürlich viele Gründe im kulturellen Hintergrund und auch viele Gründe, die in ganz anderen Institutionen liegen, wie im Steuersystem, Angebot der Kinderbetreuung und so weiter. Und gerade Frankreich zum Beispiel hat nicht nur eine sehr hohe Quote, ne, die ist ja in Frankreich 40%, und vor allem hat Frankreich auch eine viel härtere Sanktion für Unternehmen, die die Quote nicht erfüllen.
Und darüber müsse man auch in Deutschland nachdenken.
Mehr Frauen in Führung, da tut sich ein bisschen was in den oberen Etagen der börsennotierten Unternehmen, und doch könnte die Bundesregierung den Druck auf die Unternehmen bald noch verstärken. Von den Chefetagen zu all jenen, die von hohen Gehältern nur träumen können. Wer mindestens 33 Jahre lang gearbeitet hat, in der Rente aber nur über ein schmales Einkommen verfügt, der soll künftig Anspruch auf eine Grundrente haben. Der Gesetzentwurf ist noch in der Abstimmung und nun kommt harsche Kritik von der Rentenversicherung. Der Zeitplan sei nicht zu schaffen, denn Finanzämter und Rentenversicherungen sollen künftig Daten zum Einkommen austauschen. Doch noch fehlt die Infrastruktur dafür. Das ist nicht das einzige Problem, wie Volker Findhammer berichtet.
Man muss nur auf den Kalender schauen, um zu sehen, wo die konkreten Umsetzungsprobleme bei der Grundrente liegen. Selbst wenn das Kabinett bereits in der kommenden Woche den Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil verabschiedet, dann dürfte das weitere parlamentarische Verfahren kaum vor Ende Juni beendet sein. Erst dann beginnt die konkrete Umsetzungsphase bis zum derzeit noch geplanten Start der Grundrente mit dem Jahresbeginn 2021. Die Deutsche Rentenversicherung spricht deshalb in ihrer Stellungnahme davon, dass das Gesetzesvorhaben eine noch nie dagewesene Zäsur darstellt, die die Rentenversicherung außerordentlich stark belasten wird. Der Grund dafür liegt in der notwendigen Einkommensprüfung, die zur Gewährung der Grundrente durchgeführt werden muss. Denn bislang sind die Rentenversicherung und die für die Einkommensprüfung zuständigen Finanzämter zwei völlig getrennte Welten, zwischen denen es keinen funktionierenden Datenaustausch gibt, weil das nicht notwendig war. Ohne einen vollautomatisierten Datenabgleich sei das kaum zu bewerkstelligen, aber davon kann keine Rede sein. Im Gegenteil, noch liegen viele Daten nur in Papierform vor. Dazu kommt, dass rund 60% der potenziellen Empfänger als Rentner gar keine Steuererklärung mehr abgeben, weil das aufgrund der steuerrechtlichen Einkommensgrenzen nicht notwendig war. Außerdem bezieht sich ein aktueller Steuerbescheid immer auf das vorangegangene Jahr, sagt der Sozialwissenschaftler Stefan Sell gegenüber unserem Programm.
Wenn jemand ab 2021 die Grundrente beziehen möchte oder auch Anspruch darauf hat, dann bezieht sich aber die Steuererklärung auf das Jahr 2019. Und wenn in dem Jahr 2019 noch gearbeitet wurde und man mit dem Jahr 2020 dann in die Rente gegangen ist, dann hat man schlichtweg veraltete Daten. Das heißt, wir haben hier immer so eine zweijährige Verzögerung des Datenflusses und das muss man natürlich auch mit berücksichtigen.
Die zu erfassenden Kapitalerträge des Lebenspartners oder auch steuerfreie Minijobs verschärfen das Problem zusätzlich.
Das sind alles ungelöste Fragen und vor diesem Hintergrund sind die großen Bedenken hinsichtlich der bürokratischen Abwicklung und dem Aufwand, der damit verbunden ist, seitens der deutschen Rentenversicherung derzeit mehr als verständlich.
Deshalb spricht die Rentenversicherung in ihrer Stellungnahme auch von einem personellen Mehrbedarf von mehreren tausend zusätzlichen Stellen, um den notwendigen Datenabgleich zeitnah durchführen zu können. Die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände rät deshalb zu einer Verschiebung der Grundrente, zumal es noch weiteren Nachbesserungsbedarf gäbe. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat dagegen vor der heutigen Anhörung gegenüber unserem Programm erklärt:
Wenn alle konstruktiv sind und niemand obstruktiv, dann werden wir alle Fragen miteinander lösen können. Denn Tatsache ist, die Menschen wollen, dass wir die Grundrente einführen. Die große Mehrheit will das und vor allen Dingen diejenigen, die sich das erworben haben. Es geht um die Lebensleistung von Menschen und diese Regierung darf niemanden enttäuschen. Wir hatten einen langen Weg in der Diskussion, wir haben eine politische Lösung, die wollen wir jetzt miteinander umsetzen und darauf konzentriere ich mich auch.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil war das im Beitrag von Volker Findhammer und Heil gibt sich zuversichtlich und auch sein Kabinettskollege Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU ist in der Position des Verteidigers im Moment und bei ihm geht es um den Kohlekompromiss. Einige frühere Mitglieder der Kohlekommission kritisieren den jetzt vereinbarten Fahrplan für den Kohleausstieg und das ist ein Schwerpunkt in unserer heutigen Wirtschaftspresseschau.
Die Frankfurter Rundschau teilt die Kritik und betont: Der viel gerühmte Kohlekompromiss ist tot. Seit der Bund-Länder-Einigung von letzter Woche ist klar, die Politik weicht in wesentlichen Punkten davon ab. Es verwundert daher nicht, dass jetzt viele Mitglieder der Kommission sauer sind und ihrem Ärger Luft machen. Die Wissenschaftler und die Vertreter der Umweltverbände, die in der Kommission saßen, werten den Bund-Länder-Deal als Bruch der Übereinkunft, zumal Bundeswirtschaftsminister Altmaier zugesagt hatte, sie voll zu übernehmen. Die Süddeutsche Zeitung meint: Sollten tatsächlich 8 Wissenschaftler und Umweltschützer aus Protest den so mühsam gefundenen Kompromiss aufkündigen, dann wird er wertlos. Er repräsentiert nicht mehr die ganze Breite der Gesellschaft, sondern im Wesentlichen die Interessen von Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik. Ein solcher Konsens verdient den Namen nicht. Für die Große Koalition ist das ein Eigentor. Der Streit über die Zukunft der Kohle ist nun wieder entfacht. Auf den nächsten Wahlkampf dürfen sich die Grünen schon freuen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fragt sich allerdings, ob es in der Kohlekommission überhaupt je einen gesellschaftlichen Konsens gegeben habe. Immer klarer wird, die Nachtsitzungen von damals haben die Differenzen nur verdeckt. Die wohlklingenden Lösungen lassen sich im gesetzgeberischen Prozess nicht durchsetzen. Wer gleichzeitig aus Kernkraft und Kohle aussteigen will, darf sich darüber aber auch nicht wundern. Zum Schluss ein kurzer Blick nach Davos. Für die Tageszeitung Taz aus Berlin zeigt das plötzliche Ergrünen des Weltwirtschaftsforums vor allem eines: Kapitalisten glauben nicht an Ideen, sondern an Zahlen. Vorstandschefs können Bilanzen lesen, auch Klimabilanzen. Die Wissenschaft zu ignorieren, gefährdet ihr Geschäftsmodell. Sobald das Weiter-so teurer wird als das Verändern wir uns, werden sie schnell umschwenken. Wann dieser Punkt erreicht ist, hängt einerseits davon ab, wie man seine Milliarden verdient, andererseits entscheiden darüber Politik und Zivilgesellschaft. Sie können durch Gesetze und Proteste den Preis für den Klimaschmutz hochtreiben und gleichzeitig die Anreize für echten Wandel vergrößern.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Der Berliner Baustadtrat Florian Schmidt steht wegen Vorkäufen unter Druck. Das ist ein Thema in Deutschland heute, 14.10 Uhr. Dann übernimmt hier im Studio Ute Meier. Hier folgen jetzt die Nachrichten. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Mehr von uns aus der Wirtschaftsredaktion um 17.05 Uhr mit Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Sina Fröndrich.